Rolle rückwärts. Der Podcast zu Gender Gaps und Rollenbildern.
Produziert von der Arbeitnehmerkammer Bremen und der ZGF Bremerhaven.
Ich begrüße Sie heute,
moin,
zu einer neuen Folge von Rolle rückwärts, dem Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen und der ZGF Bremerhaven. Und im Hintergrund haben Sie schon Frau Dr. Annabel Oehlmann gehört, die mir heute, da wir die Abstandsregeln einhalten, per Video zugeschaltet ist. Wir beide haben hier ganz offensichtlich jetzt schon Spaß und wollen uns über das Thema »Ein Mann ist keine Geldanlage« unterhalten. Wir befassen uns dabei grundsätzlich mit dem Thema Frauen und Finanzen. Frau Dr. Oehlmann ist als Finanzexpertin dafür die richtige Gesprächspartnerin und mein Name ist Tomke Clausen. Ich leite die Geschäftsstelle der Arbeitnehmerkammer Bremen in Bremerhaven. Herzlich willkommen, Frau Oehlmann.
Moin!
Ich habe ein bisschen recherchiert über Sie. Sie haben zunächst eine Banklehre gemacht und danach Ihr Studium als Diplom-Wirtschaftsjuristin abgeschlossen und hinterher noch Ihren Doktor in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften nachgeschoben.
Ja, ich stehe auf Zahlen, es ist so.
Dann sind Sie hier heute genau richtig. Sie haben seit April 2016 als Vorständin die Verbraucherzentrale im Land Bremen übernommen und befassen sich auch da beruflich mit dem Thema Geldanlage und Altersvorsorge.
Genau.
Mit dem etwas provokanten Thema »Ein Mann ist keine Geldanlage« habe ich die Überschrift eines Artikels zitiert, in dem Sie sich zu der Fragestellung Altersvorsorge bei Frauen geäußert haben.
Mhm.
Sind Sie mit diesem Themenvorschlag einverstanden?
Absolut, ist so genommen. Es ist leider so. Heutzutage, wir kennen die Scheidungsquoten, das ist keine verlässliche Grundlage mehr. Das war vor 60, 70 Jahren noch komplett anders. Da war der Mann die Altersvorsorge, die Geldanlage, derjenige, der überleben musste, damit ich bis zum Alter gut durchkommen konnte, ist heute keine verlässliche Quelle mehr. Das heißt, wir müssen uns anders mit dem Thema auseinandersetzen.
Deshalb denke ich, wir können uns heute darüber unterhalten, ist Altersarmut weiblich? Das ist das eine, was mich interessiert aus Ihrer Sicht als Finanzexpertin. Zum Zweiten, welche Faktoren in weiblichen Lebensläufen stärken das Risiko für Altersarmut?
Mhm.
Vielleicht auch verschärft die aktuelle Pandemie die Situation weiter?
Mhm.
Und ganz besonders interessant dürfte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sein, vielleicht praktische Tipps, was können denn Frauen tun, um das zu verhindern?
Ja, sehr gerne. Also kann ich zu allem ganz viel sagen. Ich wollte gerade sagen, führen Sie mich Schritt für Schritt durch, dass ich nicht gleich nur loslege und erzähle. Es ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich rede da sehr gerne und sehr viel drüber.
Das ist gut. Das freut unsere Zuhörer. Wir haben im Vorfeld für diesen Podcast eigentlich eine Präsenzveranstaltung geplant gehabt, die ging natürlich jetzt pandemiemäßig nicht. Deshalb haben wir eine Umfrage gestartet und wollten wissen, wie belastet sind die Familien aufgrund der aktuellen Schließung von Kindergarten und Schulen und dem Homeoffice, was da alles zusammenkommt. Und ich würde mal ein einleitendes Zitat, was ich da rausgesucht habe, vorlesen und dann
gerne
können Sie gleich loslegen. Also eine Rückmeldung zu der Online-Umfrage war, ich habe zum Oktober hin gekündigt, aus Angst vor der wiederkehrenden Situation aus dem Frühjahr, welche sich ja derzeit ankündigt. Somit nehme ich Druck aus der Familie und werde nicht zwischen Homeoffice, Kleinkindbetreuung und Lehren der größeren Kinder zusätzlich noch Landwirtschaft und Haushalt zerquetscht. Glück, wenn man das so frei entscheiden kann und nicht unbedingt auf das zusätzliche Gehalt angewiesen ist. Zitat Ende. Ja. Da kommen wir dann gleich dazu, welche Falle ist das für die Altersarmut?
Ich wollte gerade sagen, mitten im Thema, typisch Problem und zugunsten der Familie verzichtet. Ach, da muss ich schon mittendrin einsteigen. Aber vielleicht nochmal zu Ihrer ersten Frage, bevor wir zu den Gründen kommen. Ist Altersarmut weiblich? Das ist ja sozusagen immer noch das, was im Raum steht und wo wir als Frauen alle gerne hören möchten. Nein, ist überhaupt nicht das Thema. Es ist das Thema. Altersarmut ist primär weiblich. Im Schnitt kriegen wir 450 Euro weniger Rente als Männer. Und es ist ja nicht so, dass Männer 3.000 Euro Rente im Schnitt im Alter kriegen. Nee, auch die sind eher bei 1.100 irgendetwas. Minus 450 heißt, wir sind genau an der Grenze, wo es um Hartz IV geht. Das heißt, müssen im schlimmsten Fall im Alter wirklich noch an den Staat uns wenden und zusätzlich Unterstützung bekommen, um auszukommen, wenn ich alleine auf mein Gehalt oder meine Rente angewiesen bin. In dem Moment, wenn man im Alter zu zweit ist, beide kriegen eine Rente, sieht die Situation besser aus. Aber in vielen Fällen, wir Frauen leben länger, demografischer Wandel, hohe Scheidungsquoten. ist man halt auch oft auf sich allein gestellt. Und das bedeutet, Altersarmut ist primär ein weibliches Thema.
Ich habe hier mal eine Zahl, die gerade aus der Bundeszentrale für politische Bildung aus dem Mikrozensus veröffentlicht wurde, was Sie eben auch schon sagten. Die Grundsicherung im Alter 2019 haben knapp 250.000 Männer Grundsicherung bekommen, Frauen aber 320.000. Da sieht man das ja tatsächlich schon, dass die Zahlen auseinanderklaffen.
Genau, und da sind noch ganz viele dabei, Männlein wie Weiblein, die sich nicht trauen hinzugehen und die sagen, ich bin mein ganzes Leben lang, habe ich gearbeitet, mein ganzes Leben lang habe ich es alleine geschafft. Und die gerade im Alter eine sehr hohe Schamgrenze haben, sich überhaupt an den Staat zu wenden. Also das sind alles geschönte Zahlen. Da sind sehr viele Frauen, die müssten sich Hilfe holen, hätten sie nicht einen Mann, der mehr bekommt. Und da sind sehr viele Männer und Frauen auch noch dabei, die es einfach versuchen, mit Nachbarschaftshilfe, mit den Kindern, mit sonst irgendwelcher Unterstützung zu schaffen, obwohl sie eigentlich Unterstützungsanspruch hätten.
Das ist das eine. Jetzt kann ich natürlich auch Vorsorge treffen. Das setzt aber erstmal voraus, dass ich finanziellen Spielraum habe, um überhaupt eine Vorsorge machen zu können. Wenn Sie in der Verbraucherzentrale mal schauen, werten Sie das irgendwie aus? Kommen da mehr Frauen, mehr Männer? Kommen überhaupt Menschen in Bremen, die Altersvorsorge als Thema haben?
Also die gute Nachricht ist, ja, Menschen kommen zu uns und haben viele Fragen zum Thema Geldanlage und Altersvorsorge. Die eher schlechte Nachricht ist, viele kommen zu spät. Also die haben dann schon diverse Verträge abgeschlossen, merken irgendwann, so wir sind zu zweit, beide verdienen Geld, wir wollen uns jetzt vielleicht ein Haus leisten und eigentlich haben wir gar nicht genug Geld irgendwo angespart. Wie kann denn das sein? Das heißt, je früher man sich an eine unabhängige Beratungsstelle wendet, desto besser ist wirklich das Motto an der Stelle und im Schnitt kommen mehr Männer zu uns. Mittlerweile die gute Nachricht auch dort, Männlein und Weiblein kommen oft zusammen. Also Paare nehmen das Thema Finanzen oft auch in die gemeinsamen Hände und sprechen zusammen drüber. Und dann sitzen sie zusammen, im besten Falle noch mit Baby oder so, bei uns zusammen in der Beratung und versuchen auch gemeinsam das Thema zu durchdringen. Das ist natürlich der beste Fall. In vielen Fällen ist es aber immer noch so, dass es heißt, ja, Rollenbild, ne, der Mann ist verantwortlich für das Thema Geld, für das Thema Altersvorsorge, lass ihn mal machen. Und das ist einer der Hauptprobleme, die wir haben.
Haben denn Frauen, also jetzt kommen die als Paare, das ist natürlich ideal, aber was ist, wenn ich als Frau alleine bin? Wenn ich mir das mal anschaue, es gibt diesen sogenannten Gender Pay Gap, auf den haben wir auch schon in den Folgen vorher Bezug genommen. Frauen verdienen durchschnittlich im Jahr 2019 19% weniger je Stunde als ein Mann. Das heißt, am Ende kommt natürlich auch weniger bei raus. Dann habe ich natürlich auch weniger im Portemonnaie. Ich kann weniger Vorsorge fürs Alter treffen. Das ist natürlich fatal, wenn ich ohnehin schon weniger Geld aktuell verdiene, ist meine Rente am Ende niedriger und ich habe aktuell auch weniger für Vorsorge. Das ist natürlich
eins der Hauptursachen für das Thema Altersarmut, also wirklich ist es. Und es bedeutet natürlich einerseits, also auch da muss man auf verschiedene Ebenen gehen. Erstens müssen wir Frauen lernen, unsere Arbeit ist genauso viel wert wie die eines Mannes. Ich habe gut reden, ich arbeite nach TVL, das heißt, bei uns wird eingruppiert und fertig. Männlich, Weiblein, macht keinen Unterschied, bringt keinen Vorteil oder Nachteil, alle kriegen das Gleiche, da geht es eher um Erfahrungsstufen. Aber in der freien Wirtschaft ist das komplett anders. Und wir Frauen verhandeln anders. Wir sind eher vom Typ her so, das gilt natürlich immer, es sind pauschale Aussagen, nicht für alle. Es gibt starke Frauen, es gibt Frauen, die besser verhandeln als Männer und es gibt Männer, die nicht einen Euro für sich in der Gehaltsverhandlung rausholen. Aber im Schnitt haben wir Frauen immer das Problem, dass wir von der Denke her eher rangehen und sagen, oh, neue Aufgabe, ich kann das nicht, das ist eine Herausforderung, ich bin nicht sicher. Und man duckt sich eher vor dem Chef und ein Mann geht rein und sagt, also das kann ich mit links, aber wenn ich das jetzt zusätzlich übernehmen muss, dann müssen wir jetzt aber auch nochmal über das Gehalt sprechen. Das heißt, wenn ab nächsten Monat nicht 300 Euro mehr, also dann sehe ich mich wirklich nicht in der Lage, diese zusätzliche Aufgabe, ich verstehe, dass die wichtig für sie ist, aber das kann ich dann nicht machen, ne? Und das ist ein ganz anderes Standing, ne? Und meine Damen, das müssen wir üben. Rollenspiele kann ich nur sagen, mit der besten Freundin zu Hause, mit Mutter oder Vater, mit den Kindern, gerade im Teenageralter eine echte Herausforderung, die überzeugt man von gar nichts in solchen Verhandlungen. Üben, üben, üben. Das kann man nicht unvorbereitet machen und jedes Jahr in der freien Wirtschaft muss man über das Gehalt sprechen und das bedeutet auch, dass man fordern muss, das bedeutet, dass man reingeht mit einem Bauernopfer, man fordert mehr, als man eigentlich haben will, freut sich ein Keks, wenn die Hälfte bei rumkommt, aber nicht geduckte Haltung und ich bin ja froh, dass ich überhaupt meinen Job hier habe. Das ist das Problem eins bei weniger Gehalt. Das andere Problem ist, habe ich weniger Geld für die Geldanlage, ist die Geldanlage selber umso wichtiger. Ich kann mir weniger Fehler erlauben. Ich muss früher anfangen, weil ich kleinere Beträge zur Verfügung habe. Und ich darf auf gar keinen Fall ständig zugunsten der Familie sagen, okay, ich gehe mit 3 Stunden runter, okay, Corona, ich mache das Homeschooling, arbeite gar nicht mehr oder mein Minijob ist vielleicht auch noch weggefallen. Okay, mein lieber Mann, du nimmst den Riester-Vertrag mit den Kinderzulagen, macht nichts, wenn ich nichts habe. Nein, 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 ich auch mal an erster Stelle. Heißt ja nicht, dass ich meinen Mann direkt opfere, aber alles, was wir leisten, neben dem Job, Kindererziehung, neben dem Job, Familie drum kümmern, neben dem Job, den Haushalt, neben dem Job, vielleicht sich um die Eltern kümmern, pflegen und so weiter und so fort, ist alles auch was wert und hat einen Gegenwert verdient. Die Gesellschaft macht das schon nicht richtig, ja, und bezahlt das nicht. Das heißt, wen muss ich mir so ein bisschen am Schlabitzel packen? Den Mann. Ist so. Verhandeln. Und da heißt es auch, schriftlich festhalten, vereinbaren, okay, ich mache Erziehungszeit 2 Jahre, das heißt aber, der Riester läuft voll auf mich, für meine Altersvorsorge machst du zusätzlich mit jeder Gehaltssteigerung das und das und das und wenn es hart auf hart kommt, bist du im nächsten Fall der Nächste, der irgendwo zurücktritt und auch etwas macht. Aber das fordert natürlich auch viel heraus, also man muss offen drüber sprechen, man muss die Fakten auf den Tisch knallen und man muss für sich einstehen.
Ja, das ist, glaube ich, nicht einfach und hat auch viel mit alten Rollenbildern zu tun oder auch mit dem, wie ich eine Partnerschaft organisiere. Ich sehe das ja erstmal, solange alles gut ist, alle sind glücklich, ist die Familie ein Ganzes und dann schaue ich, wie viel hat die Familie in Summe im Monat zur Verfügung und da zählt nicht, was hat der eine, was hat der andere, aber diese Weitsicht, wenn gerade alles durch die rosarote Brille ganz toll ist zu haben, ist wichtig. Wenn ich mir jetzt aber auch die weiblichen Lebensläufe anschaue, ich bekomme als Frau die Kinder, das kann mir der Mann auch nicht abnehmen, auch wenn er das vielleicht möchte. Mhm. Bei der Elternzeit können wir uns ergänzen oder austauschen oder auch nur der Mann nimmt es. Da sind ja Angebote da. Mhm. Aber wie sehen weibliche Lebensläufe tatsächlich aus? Die Realität und das Wunschdenken klaffen weit auseinander.
Leider ja. Es ist tatsächlich immer noch so, dass die Kindererziehung hauptsächlich von den Frauen übernommen wird. Aus vielerlei Gründen. Es ist ja auch eine tolle Zeit. Es ist eine wunderbare Zeit, die man auch schwer hergeben kann. Männer wiederum haben es auch häufig in den Job noch schwieriger. In manchen Jobs werden sie angeguckt, wie du willst hier Erziehungszeit nehmen. Das kann ja wohl gar nicht angehen. Über 2 Wochen können wir mal reden. Alles andere ist indiskutabel. Es gibt aber auch viele Jobs, wo das deutlich besser klappt, wo wirklich beide auch gleichberechtigt und problemlos die Erziehung mit übernehmen können. Aber das ist wirklich etwas, was noch ganz stark im Wandel ist und bei weitem nicht so gut funktioniert, wie es rein nach Gesetz funktionieren könnte. Das Gleiche ist das Thema Pflege. Wenn Eltern gepflegt werden müssen, wenn andere Angehörige gepflegt werden müssen, auch hier sind es primär die Frauen, die in die Verantwortung gehen und zugunsten der Familie, nichts anderes ist es ja, auf ihr eigenes Wohl in dem Moment verzichten. Weil das bedeutet wieder, entweder ich gehe im Job auf die Bremse, arbeite weniger Stunden, übernehme weniger verantwortliche Tätigkeiten, verdiene weniger Geld, gehe vielleicht in den Minijob, zahle gar nicht in die Rente ein im schlimmsten Falle. All das bedeutet wieder Verzicht und zwar nicht nur im jetzigen Moment, das ist das, was wir direkt im Portemonnaie in der Familie merken, sondern eben auch im Rentenalter. Ja, und es ist wirklich das Problem, Familien funktionieren häufig, solange die Kinder da sind, aber wir sehen halt auch die Scheidungsraten. Und der Ausgleich ist bei weitem nicht so, wie er vor 20, 30 Jahren noch war, dass ich viel von der Rente meines Mannes an der Stelle dann bekomme, sondern da wird ein bisschen ausgeglichen und dann heißt es ganz schnell, ja, und jetzt kannst du ja noch arbeiten, hast ja noch 20 Jahre vor dir, läuft ja noch an der Stelle. Und da hat man häufig schon das Problem, dass die Lücke wirklich groß ist und die Zeit zum Einzahlen knapp ist.
Also Frau Oehlmann hat uns das jetzt ganz deutlich gemacht. Also da müssen wir aufpassen. In unserer Erwerbsbiografie sind da Lücken. Entweder wenn ich in Elternzeit gehe oder wenn ich zugunsten der Familie aufgrund der Sorgearbeit, die ich leiste, meine Stunden reduziere, verdiene ich aktuell weniger und später dann natürlich auch. Und was viele Frauen vielleicht auch nicht rechtzeitig bedenken, Karriere mache ich eventuell auch nicht, wenn ich nur in Teilzeit im Betrieb bin, sondern da ziehen die Kolleginnen und Kollegen vorbei, die in Vollzeit da sind. Wir haben schon in den letzten Folgen über den sogenannten Gender Care Gap gesprochen. Das heißt, dass Frauen am Tag, das war aus Zahlen aus dem Jahr auch 2019, pro Tag ungefähr 52,4% mehr für unbezahlte Sorgearbeit aufwenden als Männer. Wenn man das mal sieht, dann sind das 87 Minuten am Tag, die ich mehr für Care-Arbeit unbezahlt einsetze. Diese Zeit fehlt mir für mich, fehlt aber auch, um sie bei bezahlter Erwerbstätigkeit zu nutzen. Auch das ist das, was wir immer so nicht bedenken. Wenn wir jetzt weiter gucken, Frau Oehlmann, die aktuelle Situation in der Pandemie. Wir sehen, viele Frauen sind Minijobber, mehr als Männer. Mehr Frauen als Männer arbeiten in Teilzeit. Jetzt haben wir die Pandemie, wir haben Kurzarbeit, wir haben viele Entlassungen. Können wir sagen, es ist ein Ungleichheitsvirus, was sich da ausbreitet? 60% der Geringverdiener haben jetzt 60% Einbußen. Die wirklich gut verdienen, haben aber nur 26% Einbußen. Betrifft das jetzt auch Frauen mehr?
Ist tatsächlich so. Es ist doppelt ungleich. Also einmal ist es tatsächlich ungleich. Der weniger hat, ist stärker von der Pandemie im Schnitt betroffen, als der viel hat. Finde ich per se schon mal erstmal sehr ungerecht und ungleich. Dazu kommt, dass die Frauen bei denen, die weniger haben, auch noch in der Überzahl sind. Das heißt, auch dort prozentual stärker betroffen sind. Das heißt, ja, erstens, Männlein und Weiblein gegenüber ist die Pandemie ungerecht, wenn sie schon schlecht dastehen. Und uns Frauen trifft es dann auch noch das zweite Mal, weil wir stärker in der Gruppe der Geringverdiener, der Minijobber sind. Und natürlich auch hier wieder das Problem haben mit dem Homeschooling. Wer ist denn derjenige, der im Zweifel, ich sage nur den Antexter, den wir am Anfang hatten von der netten Dame, ne? Wer verzichtet im Zweifel? Ja, derjenige, der sagt, ist leichter machbar, ich habe den geringeren Teil des Einkommens, mein Mann ist der Hauptverdiener, er macht weiter, ich trete an der Stelle wieder zurück. Also zugunsten der Familie verzichten, und zwar im Jetzt und Hier, verzichtet die gesamte Familie auf Geld, aber ich in meinem Alter auch nochmal. Ja, es verschärft.
Das ist alles schon nicht schön. Aber ich habe ja schon am Anfang der Folge gesagt, Sie haben bestimmt praktische Tipps für uns. Was können wir Frauen denn nun ganz praktisch tun, um das vielleicht ein bisschen zu minimieren, auszugleichen?
Also ich habe ein paar Tipps für uns Frauen extra. Die meisten Tipps, die ich aber bringe, gelten für Männer ganz genauso. Also hier heißt es auch wieder alle herhören. Weil am Ende heißt es beim Thema Finanzen immer, du musst das Thema selbst in die Hand nehmen. Wer die Finanzen selber nicht in die Hand nimmt und irgendwo hingeht und sagt, lass mich unten rechts unterschreiben, dann bin ich durch mit dem Thema, zahlt drauf am Ende. Das bedeutet, meine eigene finanzielle Unabhängigkeit erreiche ich nur darüber, dass ich Ahnung habe, wo stehe ich mit meinen Finanzen, wie viel habe ich, welche Versicherungen habe ich, was mache ich zur Altersvorsorge, wie hoch ist mein Notgroschen, wie sieht meine letzte kostenlose Schufa-Auskunft aus, die kann ich einmal im Jahr bei der Schufa beantragen, total wichtig, ein Score, der im Prinzip angibt, wie bonitätsfähig ich bin, davon hängt ab, kriege ich später eine Kreditkarte, kriege ich einen Kredit, wie sieht es bei der Immobilienfinanzierung aus, indem ich regelmäßig eine Rentenkontoklärung mache und einfach weiß, meine letzten 20 Jahre, die ich eingezahlt habe in die gesetzliche Rentenversicherung, sind schon mal alle richtig drinne. Da wurden keine Zeiträume vergessen. Ich muss mich mit dem Thema befassen. Und das ist das eigentliche Problem, weil ich glaube, Finanzen kommt direkt nach Steuern, das unsexyste Thema des Lebens für die meisten Menschen. Das heißt, die hören Steuern und Finanzen, oh Gott, da wird lieber mehr Zeit damit verbracht, zu vermeiden, sich damit zu befassen, als sich einmal hinzusetzen ein Wochenende und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist ein natürlicher Instinkt, wir kennen alle den inneren Schweinehund, heißt aber aus meiner Sicht, nehmen Sie sich das einmal im Jahr fest vor. Planen Sie ein Wochenende mit tagsüber Tee und gemütlich Essen und dies und jenes und gerne auch abends mit einer Flasche Wein dazu, dass man wirklich für sich einplant, ich mache einmal eine Aufstellung, welche Versicherungen habe ich, was zahle ich da im Jahr, zahle ich beispielsweise jährlich, monatlich ist alles teurer, gibt alles Ratenaufschläge, da gibt es schon sehr viele Tipps, wie man Geld einsparen kann und auch bei der Geldanlage, dass man sich wirklich eine Übersicht macht, in der Partnerschaft, in der Familie offen drüber spricht, mit seinen Kindern, mit seinen Eltern, mit seinem Mann, dass ich auch weiß als Frau, was verdient mein Mann, was verdiene ich. Im besten Falle hat man ein Drei-Konten-Modell, nennt man das. Kann ich gerne gleich nochmal separat erklären.
Ja, das wäre sehr interessant.
Also, dass ich auch finanziell unabhängig bin. Das bedeutet nämlich, ich habe ein Konto, mein Mann hat ein Konto und wir haben ein gemeinsames Konto. Ich weiß, in Zeiten, wo die Girokonten wieder anfangen, Geld zu kosten, sagen alle erstmal, oh Gott, das kann ich doch gar nicht machen, ist viel zu teuer. Es gibt noch kostenlose Girokonten, das ist die gute Nachricht. Und am Ende sind die Kosten bei Girokonten sehr unterschiedlich hoch. Das heißt, auch hier kann ich viel Geld mit einem Wechsel einsparen und der funktioniert problemlos. Aber wichtig ist, jeder hat sein Geld auf seinem Konto, muss auch nicht rechtfertigen, wenn ich jetzt sage, auch heute ist mir nach Tulpen, ich möchte gern Tulpen kaufen, muss ich nicht nach Haushaltsgeld fragen oder ähnliches. Und man hat ein gemeinsames Konto, wo die Miete von abgeht, wo jeder im Monat etwas einzahlt und wo wirklich die fixen, laufenden Kosten von bedient werden. so behalte ich meine finanzielle Unabhängigkeit. Weil das Problem ist ja schon, wenn meinem Mann irgendetwas passiert und ich keine Ahnung habe, wie das Online-Banking funktioniert. Im schlimmsten Fall ich noch nicht mal eine Vollmacht fürs Konto habe. Mein Mann liegt im Krankenhaus und kann nichts machen. Habe ich schon das Problem, die monatlichen Raten fürs Haus oder Ähnliches zu bezahlen, wenn das nicht alles automatisiert ist an der Stelle. Also ich muss den Überblick behalten, ich muss es in die Hand nehmen und ich brauche die individuelle Beratung als Frau noch mehr als Mann, weil ich habe weniger finanziellen Spielraum. Und das bedeutet, ich muss noch bewusster mit dem bisschen Geld, was ich ansparen kann, umgehen. Als Frauen brauchen wir auch flexiblere Lösungen als Männer. Ein Mann plant ganz häufig, und das auch zu Recht, ich arbeite von 25 bis, naja, wer weiß, wann wir in Rente gehen können. Das bleibt jetzt noch offen, würde ich sagen, an dieser Stelle. Aber ich arbeite durch. Als Frau ist es so nicht. Da kommen Unterbrechung für die Kinder, Unterbrechung, weil ich vielleicht irgendwo die Pflege übernehme, Unterbrechung aus anderen Gründen, weil vielleicht ein Hauskaufbau ansteht und ich sage, okay, ich übernehme jetzt ein halbes Jahr die Baustelle, mein Mann arbeitet ja. Das heißt, ich muss viel flexibler reagieren können. Ich brauche Sparformen, wo ich wirklich auch sagen kann, so, jetzt habe ich 100 Euro im Monat, die möchte ich anlegen, jetzt habe ich aber nur noch 25 Euro und jetzt kann ich gerade mal ein halbes Jahr gar nichts machen. Und das darf nicht sofort teure Kosten verursachen. Kosten sind der Hauptrenditekiller, den ich bei der Geldanlage habe, sondern ich kann wirklich flexibel reagieren.
Also Frau Oehmann, wir haben jetzt hier schon ganz viele praktische Tipps, was Frauen machen können. Wichtig ist auf jeden Fall, Frauen müssen sich auch finanziell emanzipieren. Sie müssen sich mit dem Thema Geld und Finanzen auseinandersetzen und rechtzeitig Vorsorge treffen, damit sie eben nicht in diese Falle der Altersarmut kommen. Die Gründe dafür sind vielfältig, die haben wir auch genannt. Jetzt kommen wir schon zum Ende der Folge und ich würde Sie bitten, in einem Satz, wenn das möglich ist, Sie sprühen hier vor Engagement und Sie könnten uns wahrscheinlich noch eine Stunde weitererzählen, in einem Satz, wenn Sie das schaffen, was muss sich ändern, damit Frauen finanziell unabhängiger werden?
Sie müssen es in Ihre Hände nehmen. Nichts anderes ist wichtig. Sie sind verantwortlich dafür. Packen Sie es an.
Das war jetzt nicht ganz ein Satz, aber fast. Und auf jeden Fall war der...
Das waren Kommas, das zählt nicht.
Die Kommas zählen nicht, wunderbar. Also ist auf jeden Fall ein ganz toller Satz und es hat super viel Spaß gemacht mit Ihnen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich.
Sehr gerne.
Ich möchte noch darauf hinweisen, in unserer nächsten Folge wollen wir uns mit dem Thema Gender Pension Gap und Grundrente befassen und haben dazu Dr. Magnus Brosig zu Gast. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.